Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Dein Schlaf, Dein Tag.
Mein Name ist Susanne Fischer.
Ich heiße Daniel Hagedorn.
Und gemeinsam moderieren wir den Podcast Dein Schlaf, Dein Tag. Ja, herzlich willkommen heute zu unserer 5. Folge von unserem Podcast Dein Schlaf, Dein Tag.
Ja, Wahnsinn, ne? Die 5. Folge jetzt schon. Es geht so dahin, eine Folge nach der anderen. Und heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht, Susanne.
Genau, heute beschäftigen wir uns mit Träumen. Und dafür haben wir uns natürlich einen Experten hereingeholt, den Experten, den Traumforscher, Professor Michael Schredl. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, übergebe ich mal direkt an Sie. Herzlich willkommen, Herr Professor Schredl.
Hallo, Frau Fischer und Herr Hagedorn.
Herzlich willkommen.
Also mein Name ist Michael Schredl. Ich bin wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit und bin schon seit über 30 Jahren mit Traumforschung beschäftigt. Falls Sie nicht wissen, was das Zentralinstitut für seelische Gesundheit ist, es ist eine psychiatrische Klinik plus Forschungsinstitut des Landes Baden-Württemberg. Das heißt, hier wird in allen Bereichen, nicht nur bei uns im Schlaflabor, Forschung mit klinischer Tätigkeit, also die Diagnostik und Therapie von Patienten und Patientinnen verknüpft. Und in diesem Bereich arbeite ich.
Und das ist ja nun seit mehr 30 Jahren, haben Sie gesagt. Also ist ja Träume nicht nur einfach irgendwas, was wir nachts mal tun. Wir haben ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, ja, wir träumen nachts, um Dinge zu verarbeiten. Vielleicht wollen Sie uns da einen näheren Einblick geben, wieso wir überhaupt träumen.
Also Träumen zunächst mal wird einfach definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Was allen Menschen, glaube ich, einfach zugänglich ist, dass man dieses subjektive Erleben und Denken und Fühlen und Körperempfindung tagsüber immer vorhanden ist. Und heute geht man davon aus, dass diese Fähigkeit des Gehirns, diese Dinge wahrzunehmen, während des Schlafes nicht abgeschaltet wird, sondern einfach weiterläuft. Das heißt, das Gehirn ist ja auch während des Schlafes nicht abgeschaltet, sondern es arbeitet ganz schön intensiv. Und die moderne Forschung hat eher das Problem, warum wir den Eindruck haben zu schlafen und also einzuschlafen, wieder aufzuwachen, weil das Gehirn auch während des Schlafes viele wichtige Aufgaben hat. Bei dem Träumen, bei diesem subjektiven Erleben, ist bis heute noch nicht klar, warum wir träumen.
Ach, das wäre die nächste Frage gewesen.
Ja. Das Hauptproblem ist nämlich dabei, dass man schlecht untersuchen kann, wie wäre es, wenn wir nicht träumen würden. Weil jeder Mensch jede Nacht träumt. Also dieses subjektive Erleben gehört praktisch zur gesunden Funktion des Gehirns dazu. Und wir wissen gar nicht, wie es wäre, wenn man es nicht hätte. Und das macht die Forschung, was die Ursachen angeht, relativ schwierig. Aber was wir gerne untersuchen ist, von was träumen wir denn? Gibt es bestimmte Sachen, von denen wir häufiger träumen als von anderen Sachen? Ein Forscher zum Beispiel oder eine Forschungsgruppe hat es dann systematisch untersucht, dass wir zum Beispiel viel eher von Personen, von anderen Personen, gerade von nahestehenden Personen träumen, als jetzt zum Beispiel von Studium. Also gerade bei den jungen Studierenden, die ja doch viel am Tag lernen müssen, die träumen trotzdem viel eher von ihren Freunden und Partnern und sonstigen Sachen, als jetzt tatsächlich von diesen rein akademischen Sachen. Das heißt also, die Träume spiegeln die Dinge wider, vor allem auch soziale Dinge wider, die uns tagsüber beschäftigen.
Also könnten Sie dann auch dazu sagen, der Traum ist nicht dafür da, um, sag mal, nur die Erlebnisse, also die rein gelernten Sachen zu verarbeiten, zu machen, sondern es geht hier vielleicht eher um Emotionsverarbeitung, auch Gefühlsverarbeitung.
Also das Gehirn hat ja während des Schlafes eine wichtige Aufgabe. Wir nennen das schlafbezogene Gedächtniskonsolidierung. Da ist es tatsächlich so, dass die Fakten und Dinge und Erlebnisse, die tagsüber aufgenommen werden, besser abgespeichert werden. Allerdings ist es so, dass das passiert auf dem neuronalen, also auf der Ebene der Nervenzellen oder der Nervzellenverbände. Ob man da unbedingt davon träumen muss, ist bis heute auch noch nicht so ganz klar. Weil wir wissen, dass die Träume eben nicht eins zu eins das widerspiegeln, was wir tagsüber erleben, sondern Träume sind sehr kreativ. Das heißt, wir träumen Dinge, die wir erlebt haben, gemischt mit früheren Erlebnissen. Dann gibt es sogar noch Leute, die träumen, die können Dinge träumen, die sie noch nie im Wachzustand erlebt haben. Das heißt, die Träume sind sehr kreativ. Und die Idee ist, dass es mehr um so eine, was Sie gesagt haben, mehr um so eine persönliche, emotionale Entwicklung geht, als jetzt rein um Faktenwissen Und diese akademischen Sachen, die ich vorhin angedeutet habe, die spielen in den Träumen eher eine untergeordnete Rolle.
Ja, und was mache ich dann damit? Also wenn ich mich denn erinnern kann an meine Träume, was mache ich damit? Was lerne ich daraus? Oder kann ich überhaupt was daraus lernen?
Bei der Arbeit mit Träumen, wir sagen auch nicht mehr so gerne Traumdeutung dazu, sondern Arbeit mit Träumen, ist es tatsächlich so, dass man diese Erkenntnisse, die man aus der Forschung gewonnen hat, tatsächlich gut nutzen kann. Weil wir träumen von den Dingen, die uns tagsüber beschäftigen, in einer kreativen Weise. Das heißt, man kann sich die Träume anschauen und sagen, okay, was sind aktuell die wichtigsten Themen, die mich beschäftigen? Und das Schöne ist bei den Träumen, man kann die Träume auch nutzen, um sich praktisch in der Vorstellung zu überlegen, wie man diese Situation, die man im Traum erlebt hat, konstruktiv lösen kann. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, wenn man so einen Verfolgungstraum hat. Also ist irgendein riesiges Monster hinter einem her und man läuft weg. Dann, gerade wenn man den häufiger gehabt hat, dann weiß man irgendwann, okay, weglaufen ist wirklich keine gute Strategie. Mhm. Weil je schneller man läuft, desto schneller läuft das Monster hinterher. Das heißt, man kann sich dann, wenn man solche Träume hat, kann man sich im Wachzustand die Frage stellen, was wäre denn eine bessere Strategie, um mit dem umzugehen, was da im Traum passiert. Und da könnte man sich überlegen, okay, das wäre gar nicht so schlecht, wenn ich da irgendwie zwei starke Jungs hinter mir hätte, mich mal umdrehe und guck mal, was das Monster überhaupt von mir will. Das heißt also, man kann Träume und das, was die Handlungen, die in den Träumen dargestellt sind, nutzen, um sich Gedanken zu machen, was man besser machen kann. Das heißt also, hier hat man die kreativen Bilder des Traums als Ausgangspunkt für neue Ideen. Und das ist sehr, sehr spannend.
Ja, kann ich denn da meine Träume beeinflussen? Also wenn ich mir tagsüber Gedanken mache, ich nehme jetzt halt die Verstärkung mit in den Traum rein, klappt das dann in der Nacht?
Tatsächlich kann man das mit etwas Übung und Ausdauer, gerade bei negativ getönten Träumen. Was nicht so gut funktioniert, ist, wenn man sich abends so vorstellt, na, ich möchte mal nach einem stressigen Tag, möchte mal von einem schönen Urlaub träumen oder von anderen schönen Erlebnissen. Da wissen wir leider, das funktioniert nicht so gut, weil die Träume dann doch den stressigen Tag aufgreifen und nicht das, was man sich gerne abends vorstellt. Aber wenn man mit unangenehmen Träumen zu tun hat, also gerade wo man sich hilflos fühlt und nicht so richtig weiß, wie kann ich damit umgehen, wenn man sich da tagsüber Gedanken macht und diese Hilflosigkeitssituation im Tage löst, also sich einfach vorstellt, ich mache 1, 2, 3, 4, 5, dann kann das, also wird das mit Übung, also bei vielen Personen mit etwas Übung verändern sich die Träume, weil das Traum-Ich dann schon im Traum anfängt zu überlegen, was kann ich tun und dann nicht mehr sich so hilflos fühlt.
Jetzt sprechen Sie, also es klingt alles sehr spannend, jetzt sprechen Sie aber ja schon sehr stark über bewusstes Träumen. Also wenn ich mich an meine Nächte, wir haben ja auch, das habe ich mal gelernt, wir haben ja mehrere Traumphasen pro Nacht. Wenn ich jetzt mehrere Träume habe in der Nacht, ich kann mich selten an meine Träume erinnern. Und ich habe mal so gelernt, vielleicht können Sie das bestätigen oder auch widerlegen, wenn man in der Traumphase aufwacht, nur dann erinnert man sich an den Traum.
Mhm. Und
was mache ich mit diesen anderen?
Mit der Traumerinnerung ist eine wichtige Frage, genau. Und also was ich vorhin ausgeführt habe, es geht darum, dass wir letztendlich, ist das Gehirn nie abgeschaltet, das heißt subjektives Erleben, sprich Träumen, ist immer vorhanden. Die große Kunst natürlich ist, dass man beim Aufwachen sich an das erinnert, also nach dem Aufwachen sich an das erinnert, was vor dem Aufwachen passiert ist. Und das ist tatsächlich, je nachdem, aus welchem Schlafstadium man aufwacht, also gerade aus dem Tiefschlaf oder Normalschlaf oder aus dem sogenannten REM-Schlaf, ist es leichter und schwieriger. Beim Tiefschlaf, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, versuchen Sie mal, ein kleines Kind, was im Tiefschlaf ist, aufzuwecken. Das dauert so eine gefühlte halbe Stunde, bis es ganz wach ist. Und da geht natürlich das Traumerleben auch bei Erwachsenen, die dann aufwachen, geht dann natürlich schnell verloren. Ja, beim REM-Schlaf ist ja das Gehirn, also bei diesem Rapid-Eye-Movement-Schlaf, ist ja das Gehirn schon von sich aus sehr aktiv. Das heißt, da wird ja schon viel erlebt und gerade Emotionen also verarbeitet oder bearbeitet. Ja, das heißt, wenn man aus so einem REM-Schlaf aufwacht, ist das Gehirn schon aktiv und muss dann immer so weit umschalten bis zum Wachzustand. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass man, wenn man aus REM-Schlaf aufwacht, in der Regel eine viel bessere Traumerinnerung hat, als wenn man jetzt aus anderen Schlafstadien aufwacht. Wir haben das auch im Labor schon gesehen. Das heißt, wenn wir junge, gesunde Personen im Schlaflabor untersuchen, dann wird es natürlich über die Gegensprechanlage dann vom Versuchsleiter oder der Versuchsleiterin gemacht. Und da haben wir fast 100% Traumerinnerung. während bei den anderen Schlafstadien haben wir so 60%. Das heißt, auch da ist was vorhanden,
ja.
Aber das Erinnern ist einfach schwieriger.
Okay, also der Motor ist quasi schon ein bisschen warm gefahren und kann direkt anspringen, zack. Peng und
zack, und die Erinnerung greift.
Ja, genau. Aber da hätte ich auch nochmal eine Frage zu der Erinnerung. Auch wenn ich in der Früh jetzt aufwache, mir passiert das ganz oft, ja, oder was heißt ganz oft, öfters, ich habe gerade von dem und dem geträumt, dann lasse ich mir das durch den Kopf gehen und fragt man mich 5 Minuten später, was ich geträumt habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Weil ich es mir nicht 100%ig bewusst gemacht habe, weil ich in der Aufwachphase war, oder ist es was so unwichtig, dass mein Gehirn sagt, noch braucht man nicht, passt schon.
Tatsächlich, also ganz allgemein gesagt, ist es gar nicht so schlecht, dass wir Träume relativ schnell wieder vergessen. Stellen Sie sich vor, dass wir unsere Träume genauso gut erinnern könnten wie unsere Wacherlebnisse. Da merken Sie schon, oh, das könnte schwierig werden. Habe ich das geträumt, dass ich dem das gesagt habe, oder habe ich das tatsächlich gemacht? Das heißt, da ist schon mal, die Natur hat da schon so ein bisschen vorgesorgt. Und das Zweite, was man sich immer bewusst machen muss, ist, dass das Gehirn während des Schlafes andere Aufgaben hat als im Wachzustand. Das heißt, es muss in einem anderen Modus arbeiten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel diese schlafbezogene Gedächtniskonsolidierung wichtig ist, da werden halt bereits aufgenommene Informationen nochmal verarbeitet. Da kommt nichts Neues rein. Und dieser Arbeitsmodus ist eben anders, wenn Sie wach sind und sehen und tun und handeln, was muss ich jetzt machen und dieses und jenes. Das heißt, während des Aufwachens muss das Gehirn umschalten. Das Gehirn ist aber ein biologisches Organ und keine Maschine, keine elektrische Maschine, wo es einfach klack und umgelegt wird, sondern das Gehirn braucht bis zu 15 Minuten, bis es komplett umgeschaltet ist. Und bei diesem Umschalten geht eben die Erinnerung an das subjektive Erleben während des Schlafes verloren. Das heißt, wenn man Träume tatsächlich aufschreiben oder erzählen möchte, ist es ganz wichtig, direkt nach dem Aufwachen sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, also wenn man schon so halbwach ist, das nochmal zu wiederholen und dann am besten möglichst bald aufzuschreiben oder zu erzählen oder aufzudiktieren, zum Beispiel ins Smartphone oder ähnliches.
Ja.
Spannend.
Was mir vorhin so gekommen ist, als wir uns nochmal vorbereitet haben, jetzt auf die Folge, gerade in Zeiten von Netflix, können wir eigentlich auch in Serie träumen? Kann ich das steuern, meine Träume? So Fortsetzung folgt und ich schließe dann im nächsten Traum wieder daran an?
Da ich zugegebenermaßen nicht so ein Fan bin von Serien, sage ich erstmal dazu, dass Träume kreativer sind als Serien. Das heißt, da ist mehr Abwechslung vorhanden. Ja. Natürlich ist es so, dass es auch Themen gibt, die fortgesetzt werden. Meistens sind es eher allgemeine Themen. Es ist ganz, ganz selten, dass mal jemand sagt, okay, ich habe nachts wacht man auf und denkt, hat von diesem jenem geträumt, dann schläft man nach einer Viertelstunde wieder ein und träumt da weiter. Das ist extrem selten.
Ja.
Die Träume sind sehr, sehr kreativ. Das heißt, da wird immer bunt zusammengemischt. Alles Mögliche, was man aktuell und früher erlebt hat, und neue Ideen kommen da immer rein. Aus meiner Sicht wesentlich kreativer. Und ich erinnere mich immer an ein schönes Beispiel, was eine Kollegin, frühere Kollegin aus Zürich erzählt hat. Die hatte Kinder untersucht und das eine Kind hat gesagt, wir träumen, damit uns nachts nicht langweilig wird.
Das ist auch nicht schlecht.
Weil tatsächlich ist es ja, ist ein Erlebnis. Also es ist praktisch wie ein spannendes Fernsehprogramm, was da abläuft. Manchmal würde man zwar gerne den Kanal wechseln, wenn es zu stressig wird, aber tatsächlich ist so, dass das Gehirn sich einfach nachts, also das Bewusstsein als psychologische Komponente, nachts sich einfach beschäftigt. Also es braucht einfach Beschäftigung.
Ja, kann ich das jetzt auch tagsüber nutzen? Also sag mal, wenn ich mich an meinen Traum erinnere, oder wie kann ich es nutzen?
Also der Umgang mit Träumen,
ja.
Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist ja ein Riesengebiet. Also es gibt, glaube ich, zigtausend Bücher. Eines der bekanntesten ist natürlich die Traumdeutung von Sigmund Freud, aber es gab ja auch früher schon so Symbollexika, wo man nachgucken kann, schwarze Katze im Traum bedeutet dieses oder Zähne ausfallen im Traum bedeutet dies und jenes. Das hat ja schon eine jahrtausendlange Tradition. Und da ist so die moderne Forschung und Umgang mit Träumen versucht, sich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Weil die Grundidee ist, dadurch, dass die Träume eben immer dieses subjektive Erleben widerspiegeln, was die Menschen tagsüber haben, ist klar, dass die Bandbreite, was da alles vorkommen kann, hängt ganz stark von dem ab, was die Person tatsächlich tagsüber erlebt. Das heißt, diese allgemeinen Deutungen sind extrem schwierig. Und was wir tun oder vor allem ich tue, ist mehr auf das Grundmuster zu achten. Das heißt, das nicht so auf den Inhalt, weil jedes Leben von jedem Menschen ist da sehr unterschiedlich. Aber alle Menschen haben bestimmte Themen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Prüfungstraum. Das ist was, was relativ viele, auch Erwachsene, die schon lange das Abi und alles andere mögliche prüfungsmäßig geschafft haben, immer wieder vorkommt. Jetzt kann man sich überlegen, warum haben relativ viele Menschen Prüfungsträume? In unserer Studie hat sich sogar gezeigt, dass Personen mit höherem Bildungsniveau mehr Prüfungsträume haben. Warum haben Menschen sowas? Und dann kann man sich anschauen, was ist denn das Grundmuster von einem Prüfungstraum? Wenn man sich das dann genauer anschaut, sieht man, aha, da ist jemand, meine eigene Leistung wird von anderen bewertet.
Ja.
Und das ist natürlich ein Thema, was viele Menschen in ihrem Berufsleben beschäftigt, dass der Chef dann sagt, hat er das gut gemacht oder hat er es nicht gut gemacht? Oder man hat Angst, dass der Chef denkt, das ist nicht gut oder die anderen, wenn man einen Vortrag hält oder ähnliches. Das heißt, ein Prüfungstraum ist praktisch eine Darstellung von Ängsten, die damit zu tun haben, wie bewerten andere mich und meine Leistung. Und deshalb ist es auch ein relativ häufiges Grundthema. Aber um was es dann geht, geht es um Vorträge, geht es um berufliche Kenntnisse, geht es um dies oder jenes. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was der Mensch tagsüber so macht und tut.
Also geht es hier ja auch wieder so ein bisschen um Gefühlsverarbeitung, Emotionsverarbeitung. Da hätte ich auch eine Frage. Wir haben in den letzten Folgen auch über Schlafstörungen gesprochen, dass man beispielsweise die einzelnen Schlafphasen nicht erreicht. Und wenn man in die Traumschlafphase nicht reinkommt, was verändert sich? Haben Sie da auch Beobachtungen? Was verändert sich? Ich habe ja dann diese Gefühls-Emotionsverarbeitung einfach gar nicht. Mir fehlt ja eigentlich was von gesunden Schlaf. Und sehen Sie da auch Auswirkungen für den Tag dann? Oder generell Auswirkungen, wenn ich nicht träume, nicht in diese Phase reinkomme?
Also Schlafstörung ist natürlich immer ein belastender Faktor. Das Problem ist, dass immer, wenn man schläft, dass man auch immer träumt. Das heißt also, ein Nicht-Träumen gibt's gar nicht, es sei denn, man würde völlig den Schlaf vermeiden. Und das ist physiologisch nicht möglich. Also der Mensch muss schlafen, selbst wenn er subjektiv sagt, ich schlafe nur 3 Stunden pro Nacht. Das heißt also, eine Art von Träumen ist immer vorhanden. Allerdings natürlich ganz klar, wenn dieser Ablauf, der schöne Ablauf von Tiefschlaf, Normalschlaf, REM-Schlaf, Normalschlaf und so weiter nicht optimal funktioniert, hat man natürlich eine Beeinträchtigung. Und ich meine, das sieht man natürlich an den Patienten, die eben vor allem eben mit Ein- und Durchschlafstörung, der Insomnie, die darunter leiden, sieht man natürlich einige Probleme. Und eins ist tatsächlich auch die Emotion. Das heißt also, die sind tatsächlich niedergeschlagener, auch gereizter einige tagsüber. Das heißt, dass der gute Schlaf hat anscheinend schon was auch damit zu tun, dass sich einfach auch das emotionale System beruhigt. Ob das jetzt an bestimmte Schlafphasen gekoppelt ist, ich denke, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber der Schlaf ist eben nicht nur für die körperliche Erholung wichtig, das ist ganz wichtig, sondern auch für die, ich sag mal jetzt so emotionale oder was ich auch ganz gern verwende, ist der Begriff geistige Erholung, ist da genauso wichtig. Und das wird manchmal so ein bisschen übersehen, gerade wenn man denkt, ach Gott, ich brauche unbedingt ganz viel Tiefschlaf, damit ich am nächsten Tag erholt bin, ist eben auch wichtig, dass der Schlaf eine ganz wichtige Funktion zur geistigen Erholung hat, dass man einfach dann wieder fit ist und wieder nachdenken kann und Probleme lösen kann, gerade wenn es emotionale Probleme sind, dass man da auch mit einer entsprechenden Geduld herangeht. Das sind alles Sachen, die der gesunde Schlaf begünstigt. Was ja auch gerade, wenn man, um den Satz vielleicht noch fertig zu machen, was ja gerade auch in der Behandlung der Schlafstörung wichtig ist, ist ja, dass die Schlafstörung die Behandlung wieder stören, weil man dadurch in dem Verändern von eigenen Gewohnheiten sich schwerer tut. Und deshalb ist es ja auch bei vielen, auch bei psychischen Erkrankungen wichtig, dass man nicht nur die psychische Erkrankung selber behandelt, sondern zusätzlich auch den Schlaf.
Ja, man sieht jetzt ganz schön, ich finde gut dargestellt, diese Gesamtheit des gesunden Schlafes, also die einzelnen Parts, dass es nicht nur wichtig ist, dass man diese Quantität hat, sondern die Qualität auch und vor allem, dass Träumen ein sehr, sehr starker oder sehr, sehr wichtiger Teil des Schlafs ist. Jetzt haben wir noch so eine brennende Frage. Ich meine, Sie sind ja Profi, Sie forschen seit 30 Jahren in diesem Gebiet. Wie nutzt ein Profi wie Sie dieses Wissen für sich selbst, um das zu optimieren vielleicht? Also
Der Profi selber, er macht natürlich erstmal, schreibt da wissenschaftliche Papers. Das ist ein ganz klarer Nutzen. Also das als Wissenschaftler ist es, gehört zur Arbeit. Und da ist es tatsächlich so, ich schreibe ja schon seit 1984 Träume auf und habe jetzt ungefähr, sagen wir mal, 16.500 oder so.
Also Ihr eigenes Traumtagebuch.
Meine eigenen Aha. Träume, genau. Also ich schreibe immer relativ fleißig auf. In der letzten Nacht waren es auch wieder 4 Träume.
Wow.
Und da ist jetzt zunächst mal einfach so, dass persönlich finde ich einfach immer spannend. Also ich finde Träume einfach eine Bereicherung, weil sie eben diese kreativen Aspekte, ich habe irgendwie ein Thema tagsüber und dann wird eine gute Geschichte draus, eine interessante Geschichte. Nicht immer angenehm, aber sehr erhellend. Eine Geschichte draus gemacht und das bereichert mich. Also ich habe immer einen sehr guten Einblick in sowas, was passiert. Und beruflich, also diese professionelle Seite ist, dass auch diese Träume, die ich selber sammle, sehr gute Erkenntnisse liefern, was in Träumen alles vorkommen kann. Machen wir wieder ein einfaches Beispiel. Es gibt diese, ich glaube bei Freud schon im Buch vorkommend, das sind die Klosuchträume. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so einen hatten. Man hat das dringende Bedürfnis und sucht eine Toilette, findet aber keine.
Ja.
Und dann wacht man plötzlich auf und hat Urindrang.
Mhm. Ja.
Und dann war früher halt die einfache Erklärung, naja, okay, das ist halt, man hat halt irgendwie den Urindrang und deshalb träumt man so einen Traum. Dann gucke ich meine eigenen Träume an und ich glaube, bei mir war es so, dass es mehr als 50%, ich glaube, also ich habe solche Träume mit dem Suchen relativ selten, sondern ich habe viel mehr Träume, wo ich im Traum erfolgreich auf die Toilette gehe.
Oh.
Aber glücklicherweise nur im Traum, also es hat tatsächlich nichts mit Einlässen oder Ähnlichem zu tun.
Mhm.
Und es zeigt eben, dass dieses Thema, also jetzt diese Klosuchträume, gar nichts oder fast nichts mit der Physiologie zu tun haben, also mit dem tatsächlichen Harndrang. Weil auch wenn man mit einem anderen Traum aufwacht, hat man den Harndrang. Sondern dass es auch da eine psychologische Bedeutung gibt. Und gerade bei diesen Träumen ist ganz interessant, dass es nämlich eine sehr schöne Metapher ist. Ich habe ein Bedürfnis, was ich nicht verrichten kann. Und möglicherweise geht es eben auf der psychologischen Seite gar nicht, um es tatsächlich auf die Toilette zu gehen, weil das ist für die meisten Menschen tagsüber jetzt kein großes Problem. Aber andere Bedürfnisse, mehr Freizeit, mehr Zeit für Kinder oder mehr Zeit für dieses, dass das auch ein Thema ist, was eben mehr psychologische Bedeutung hat. Und da finde ich, da hat das zum Beispiel meine eigene Traumserie geholfen, weil es eben diese typischen Kloträume bei mir gar nicht gab, sondern einen ganz anderen Kontext war.
Mhm, ja. Spannend, ja.
Sehr spannend.
Also ich kann Toilettenträume nachvollziehen, die kenne ich auch ohne irgendwelche, wie sagt man,
Zwischenfälle, dass sie die Matratze neu beziehen mussten.
Richtig, ja.
Ja, es ist ganz wichtig, dass es eben kein direkt physiologisches Thema ist, obwohl man bei Kindern, die Einnässen tatsächlich auch festgestellt haben, dass die mehr von Wasser träumen, was aber meistens darauf zurückzuführen ist, dass sie in einer Phase einnässen und danach dann im Nassen liegen und deshalb mehr von Wasser träumen.
Okay. Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Richtung Abschluss. Hat sich denn unser Traumverhalten jetzt in den letzten 2,5 Jahren in der Pandemiezeit, hat sich das verändert dadurch?
Natürlich. Die Pandemie ist ja was alle betrifft. Also man kommt ja nicht daran vorbei. Und alles, was einen im Wachzustand beschäftigt, setzt sich natürlich auch in der einen oder anderen Art im Traum fort. Und es gibt inzwischen, ich habe es jetzt nicht mehr mitgezählt, aber ich würde sagen, schätzungsweise 30 Studien, die eben auch Traumerleben in der Pandemie untersucht haben. 3 sind auch von uns. Und da ist es ganz klar, dass A, die Belastung sich auf die Träume auswirkt, also mehr Albträume und mehr negative Träume. Und dann natürlich auch das Thema selber, dass man irgendwie jetzt denkt, ich laufe hier rum und keiner hat eine Maske auf oder ich habe Angst, dass jemand Nahestehendes schwer an Corona erkrankt oder sogar stirbt. Das sind alles Themen, die in den Träumen vorkommen und verarbeitet werden, was eben ganz klar zeigt, dass die Pandemie eben eine starke Auswirkung eben auf die Psyche hat und eben im Schlaf weiterarbeitet.
Ja, spannend. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Aber wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen, Daniel.
Genau. Was ich jetzt sehr spannend fand im Gespräch, wo Sie es auch nochmal dargestellt haben, wie ein Profi dieses Wissen nutzt, wie Sie sich das ja bewusst machen. Also so, Sie haben gesagt, letzte Nacht 4 Träume gehabt. Ich kann mir an vielleicht einen Traum erinnern. Ich weiß, da gibt es ja einen bestimmten Begriff dafür, luzides Träumen, Klarträumen. Ein sehr, sehr großes Thema auch. Vielleicht dürfen wir Sie da in Zukunft einfach nochmal einladen und vielleicht da auch mal nochmal drüber sprechen. Finde ich, glaube auch, dass es die Zuhörer interessieren würde, wie kann ich da ein Bewusstsein für meine Träume schaffen und sie vielleicht auch anders erleben und auch was draus machen.
Also klar, also das Träumen ist halt sehr vielfältig. Und die Traumerinnerung lässt sich auch tatsächlich trainieren. Also es ist eine Fähigkeit, die man üben kann. Und die erste Idee ist immer abends sich vorm Einschlafen schon mal vorzunehmen, morgens, wenn ich aufwache, dann nehme ich mir mal ein bisschen Zeit und versuche da zurückzuerinnern. Und dann das, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man halt aufgewacht ist und noch so ein Traumbild im Gedächtnis hat, dass man das so ein bisschen wiederholt und versucht dann möglichst bald irgendwie aufzunotieren. Gerade bei unseren Versuchspersonen, gerade wenn die so ein Traumtagebuch über 14 Tage ausfüllen im Rahmen von der Studie, dann kann man sehen, dass auch die Personen, die sich am Anfang wenig erinnert haben, doch relativ schnell zulegen und sich mehr an das erinnern, was nachts passiert. Weil nachts passiert im Gehirn total viel. Und es ist einfach die Frage, A, will man sich damit beschäftigen, macht es einem Spaß? Und B, wenn man das will, eben diese Fähigkeit zu üben und zu trainieren.
Ja, wunderbar. Wertvolle Tipps schon mal für uns alle. Werde ich ausprobieren und ich hoffe, wir hören noch mal voneinander. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Herr Professor Schredl.
Bitte.
Liebe Hörer, legt euch ein Traumtagebuch zu. Also ich werde es mal beherzigen, ich werde es mal ausprobieren und wir werden euch in der nächsten Folge dann davon berichten, ob das bei uns auch dann besser klappt mit der Erinnerung.
Genau. Ja. In diesem Sinne.
Schlaft gut.
Schlaft gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss zusammen.